Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde, dass in dieser Zeit vor dem Herrn und auch jetzt in dem letzten Teil durch viele Gebete der Heilige Geist auf eine besondere Art und Weise gesprochen hat. Und es ist sehr, sehr schön. Und er hat das betont, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und das ist das Zentrum. Und das, darauf müssen wir immer wieder schauen. Und unser ganzer Glaube kommt aus dem Verständnis, was da passiert ist, was er eigentlich für uns getan hat. Ja. Und wir sehen, wie dieses Zentrum des Glaubens immer mehr angegriffen wird und in Frage gestellt wird. Und wie die abscheulichsten Auslegungen und Theorien heutzutage im pfingstlich-charismatischen Lager kursieren und wie das zunichte gemacht werden soll, was das Wort Gottes wirklich sagt über das Kreuz. Und wir müssen das festhalten. Und das ist die Grundlage und das Zentrum auch unseres Glaubens. Ja. Als Gott in mein Leben einbrach, ich habe ja einen sehr, sehr unchristlichen Hintergrund und habe Gott nicht gesucht und nicht gekannt, aber er brach in mein Leben ein. Und das Letzte, was passiert ist, bevor, also in einer Serie von übernatürlichen Erlebnissen, das Letzte, was passiert ist, bevor ich dann errettet wurde und Kind Gottes wurde, ist, dass Gott, wie das manchmal Menschen so berichten, die in einer lebensbedrohlichen Situation waren, mein Leben wie ein Film vor mir ablief und ich mein ganzes Leben in einem kurzen Augenblick gesehen habe, aber in einer besonderen Weise gesehen habe, und zwar gesehen habe, wo meine Schuld ist, was ich alles getan habe. Und es war so schrecklich, das zu sehen. Ich habe das nie vorher gesehen. Das war so schrecklich. Das hat mich so belastet. Ich konnte nicht mehr stehen. Ich lag auf dem Boden und das war auf mir wie ein Gebirge. Das drückte mich so sehr. Ja, ich konnte kaum noch atmen. Ja, und dann habe ich geschrien zu Gott. Und als ich geschrien habe zu Gott, habe ich eine Vision gehabt. Und ich hatte eine Vision von Jesus am Kreuz. Und in einem Augenblick, als ich Jesus am Kreuz gesehen habe, habe ich verstanden und zum ersten Mal verstanden. Das hat mir kein Mensch erklärt oder erzählt. Das war, ich sah die Vision und auf einmal hat es mich getroffen und ich wusste, er ist am Kreuz an meiner Stelle. Ich gehöre eigentlich dahin. Das ist mein Platz. Ich gehöre für das, was ich getan habe, hingerichtet. Und er hat meinen Platz genommen. Und ich habe nur Danke gesagt. Kein langes Gebet, einfach nur Danke. Und als ich Danke gesagt habe, ist dieses ganze Gebirgsmassiv von mir abgerutscht. Und in einem Augenblick, ich wusste, ich bin Kind Gottes, ich bin angenommen, ich gehöre jetzt zu Jesus und ich werde mein Leben lang ihm dienen und für ihn leben und habe kein anderes Ziel mehr im Leben. Ich brauche ein bisschen technische Unterstützung hier, so sonst geht mein Laptop irgendwie noch flöten hier. Das sollte nicht sein. Und das Kreuz ist das Zentrum unseres Glaubens. Da werden wir immer wieder hin zurückgeführt vom Heiligen Geist und so auch heute Abend. Und ich bin froh über diesen roten Faden, der da durch die Gebete ging, weil das auch für mich eine Bestätigung ist. Ich war sehr unsicher, soll ich diese Botschaft jetzt bringen oder nicht? Oder ich war irgendwie sehr am Rudern, was ich jetzt machen sollte. Und jetzt weiß ich, es ist doch dran. Es hat zwei Teile. Und es kann sein, für manche von uns, der zweite Teil klingt sehr theoretisch. Aber das liegt nur daran, dass wir nicht gewohnt sind, mit geistlichen Dingen umzugehen. Und meistens die Dinge, die uns am theoretischsten oder am blassesten oder am wenigsten konkret erscheinen, sind die wichtigsten Dinge. Ich weiß nicht, ob du noch eine Bibel hast aus deiner neubekehrten Zeit. Ja, all die Stellen, die du nicht angestrichen hast, das sind heute die, die dir kostbar sind. Der Geschmack ändert sich. Ja, am Anfang, man sieht ganz andere Dinge. Das ist auch kostbar und wichtig. Aber nachher, wenn wir weitergehen und wachsen, dann sehen wir, das sind andere Dinge, die wir vorher gar nicht als so kostbar gesehen haben. Lass uns einmal zu Johannes 16 gehen. Und dort hören wir ein wunderbares Wort unseres Herrn, Johannes 16, 33. Solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. Jesus sagt, dass manche Male, was die Wirkung seiner Worte sind, zum Beispiel gibt es ein Gleichnis, ja, und das Gleichnis ist dafür, dass man alle Zeit beten und nicht ermatten solle. Ja, darüber rede ich jetzt nicht, aber es ist ein Beispiel. Jesus erklärt, das wird die Wirkung seiner Worte sein. Und hier sagt er, die Wirkung seiner Worte wird sein, wir haben Frieden. In der Welt habt ihr Trübsal oder Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich möchte heute Abend über dieses Überwinden sprechen und was das mit dem Kreuz zu tun hat, was das mit Jesus zu tun hat, der uns voraus und vorangegangen ist. Christsein heißt, wir lernen zu überwinden. Wir sind herausgerufen zu überwinden. Ja. Du weißt, in der Offenbarung, da gibt es 7 Briefe, die einzigen Briefe, die Jesus selber verfasst hat. Ja. An 7 Gemeinden gibt es eine Botschaft von Jesus persönlich, vom Himmel. Und alle 7 Gemeinden bekommen neben vielen, vielen anderen Dingen, die unterschiedlich sind, je nachdem, was ihre Situation ist. Alle 7 Gemeinden bekommen aber dieses eine Wort, wer überwindet. Alle Gemeinden werden aufgerufen, alle 7, zu überwinden. So, wenn alle 7 Gemeinden das bekommen, ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass diese Gemeinde das auch bekommt, sehr hoch. Und ich glaube grundsätzlich, Gemeinde heißt, wir sind Überwinderschule. Gestern habe ich gesagt, Gemeinde ist eine Sprachschule. Das stimmt auch, ja. So, ihr, die ihr nicht da wart, holt euch doch die Botschaft von gestern. Ich denke, die war sehr hilfreich und praktisch. Und da habe ich über das gute Bekenntnis gelehrt. Und jetzt ist die Betonung zu überwinden. Ja. Und Jesus sagt, wir sollen getrost sein, er hat die Welt überwunden. Und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, als Neuling im Glauben, den ersten Teil habe ich sehr schnell irgendwie verstehen können, in der Welt habt ihr Trübsal oder Bedrängnis. Ich denke, da haben wir alle keine großen Schwierigkeiten irgendwie und müssen nicht lange rätseln, ja, wie meint er das jetzt und verstehe ich jetzt gar nicht, ja. Sondern es gibt Bedrängnis, Herausforderungen, Dinge, die gegen uns kommen und die ungemütlich sind, die unschön sind, die Schmerzen bereiten, die schwierig sind, wo wir wirklich manchmal an unser Ende kommen. Ja, das gehört mit zum Christsein dazu. Und Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann habe ich so als junger Christ gesagt, ja fein, schön für dich. Ja. Du hast die Welt überwunden, aber ich bin mittendrin. Ja. Und ich wusste nicht, worin liegt der Trost, dass er überwunden hat. Ich meine, ich kann mich für ihn freuen, er hat diesen ganzen Schlamassel jetzt nicht mehr am Hals. Ja. Das ist schön für ihn, aber das hilft mir eigentlich herzlich wenig. Ja. So, wo ist der Trost in der Tatsache, dass Jesus überwunden hat? Eine gute Frage. Ja. Bevor ich das beantworte, lass uns ein bisschen anschauen, was die Bibel über Trübsal oder Bedrängnis sagt. Es ist das gleiche Wort. Ja. In manchen Übersetzungen wird dann Trübsal gesandt oder Bedrängnis. Ja. Und das Wort Gottes hat eine sehr spezielle Sichtweise in Bezug auf Bedrängnis oder Trübsal. Und die Sichtweise, die das Wort Gottes hat darüber, ist deutlich anders als unsere. Unsere Sichtweise ist ja, wir wissen, das ist furchtbar und hoffentlich hört es bald auf. Und je weniger wir davon haben, umso besser. Klingt irgendwie auch verständlich und logisch, aber die Sichtweise des Wortes Gottes ist da deutlich anders. Denn da wird gesagt, dass Bedrängnisse uns dienen. Bedrängnisse dienen uns. Ja, und unser natürlicher Mensch möchte sagen, also danke, diesen Dienst kann ich gerne drauf verzichten. Den brauche ich wirklich nicht. Ja, zum Beispiel Römer 5, ja. Dort heißt es, Vers 3, wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zustande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Bedrängnis bewirkt etwas. Und das ist der Grund, warum Gott nicht sofort Bedrängnis wegnimmt. Kann jemand den Hund abstellen da draußen? Ja, der ist jetzt wirklich nicht im Geist irgendwie. Okay, lasst euch nicht ablenken. Mögen die Hunde bellen, die Wölfe heulen. Wir schauen auf das Wort. Bedrängnis bewirkt etwas. Es bewirkt geistliche Fähigkeiten, geistliche Tugenden. Und es fängt mit Ausharren an. Und wer seine Bibel kennt, weiß, dass Ausharren eine ganz wichtige geistliche Tugend ist. Und hier ist es auch der Start einer ganzen Kette von anderen Dingen, die danach folgen. Ja. 2. Korinther Kapitel 4. Moment, ich muss es selber hier noch in der Bibel. Zweite Korinther 4. Ich lese mal ab Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht. Wir geben nicht auf, wir kommen nicht ans Ende, wir sind nicht frustriert, wir lassen die Hoffnung nicht fahren. Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte unser Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Hier haben wir es wieder. Bedrängnis dient uns, tut etwas Positives in uns. Bedrängnis bewirkt Herrlichkeit. Allerdings nur, wenn wir darauf so reagieren, wie die Bibel sagt, dass man darauf reagieren soll. Man kann auch darauf anders reagieren und dann wirkt Bedrängnis Verzweiflung und Depression und Hoffnungslosigkeit und all den ganzen Rest von diesen traurigen Dingen dort. Die Bedrängnis bewirkt Herrlichkeit, wenn wir das Unsichtbare anschauen. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Wir sind also gerufen mitten in Bedrängnis, die ja immer sehr spürbar und sehr real und sehr sichtbar ist, wegzuschauen auf eine andere Dimension, auf die Dimension des Unsichtbaren. Und wenn wir das tun, dann bewirkt Bedrängnis Herrlichkeit. Wenn wir das nicht tun, dann bewirkt sie Entmutigung und Zerstörung. Ja. So was Menschen runterzieht, was Gläubige in Verzweiflung bringt, ist nicht das, was mit ihnen passiert, sondern wie sie in verkehrter Weise darauf reagieren. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist so wichtig. Es gibt eine klare Anweisung, wie wir Dinge anzuschauen haben. Wir sollen das Unsichtbare anschauen. Wir sollen Gott in seiner Realität nicht aus den Augen verlieren. Wir sollen seine Güte dahinter nicht aus den Augen verlieren. So schnell möchte der Feind das Sichtbare, was passiert, interpretieren, als siehst du, du bist nicht mehr in der Hand Gottes. Gott hat dich nicht mehr lieb, weil wenn er dich lieb haben würde, würde er sowas niemals zulassen in deinem Leben. Denn Liebe sorgt für die Kinder. Und siehst du, Gott sorgt nicht mehr für dich. Also er hat dich vergessen, dann kannst du ihn auch vergessen. Das ist die Interpretation des Teufels. Und wenn wir klug sind, dann hören wir nicht darauf, sondern wir hören auf das, was der Heilige Geist sagt, was wesentlich leiser und wesentlich zarter kommt als dieses lärmende, bedrängende vom Feind. Und wir sollen auf die Güte Gottes schauen und wir sollen glauben, wir sind immer noch in seiner Hand. Und Jesus hat gesagt, nichts wird uns aus seiner Hand nehmen. Niemand kann uns aus seiner Hand nehmen. Wir sind in der Hand Gottes. Und was wir lernen müssen, um zu überwinden, ist in Bedrängnissen im Glauben zu bleiben, dass wir in der Hand Gottes sind. Und dass, auch wenn unser Verstand Purzelbäume schlägt, Gott aus dem Schlimmen etwas Gutes machen wird. Gott wird daraus etwas Gutes machen. Er ist imstande, aus den furchtbarsten, schlimmsten Angriffen, Bedrängnissen, Verletzungen, Enttäuschungen und Rückschlägen und Schicksalsschlägen, er ist imstande, daraus etwas Wunderbares zu machen. Ja. Und das ist der Grund, warum er Bedrängnis nicht stoppt, weil er sagt, hey, jetzt pass auf, jetzt kooperiere mit mir, jetzt schau auf das Unsichtbare und dann wirst du nicht sagen, oh, das habe ich überlebt und hoffentlich kommt sowas nie wieder, sondern du wirst mich preisen, du wirst mir danken, du wirst das feiern, dass ich dir zugemutet habe, durch das durchzugehen. Bedrängnis bewirkt Herrlichkeit. Wenn wir auf das Unsichtbare, auf die Treue und auf die Güte Gottes schauen. Deswegen sagt Paulus, dass alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Alle Dinge müssen mitwirken zum Guten. Und das heißt, wenn ich das glaube, werde ich nicht aufhören zu danken. Werde ich nicht verfallen in Selbstmitleid und in Jammern und in Klagen und in Murren oder Anklage gegen Gott und ihm Vorwürfe machen, warum er dieses oder jenes zulässt, sondern ich schaue auf und ich sehe, da ist seine Güte, da ist seine Treue und er bringt mich dadurch und er wird daraus etwas Gutes machen. Gott ist imstande, aus Todeserfahrungen Segen zu machen. Und wir sehen das an Jesus, der für uns durch den Tod gegangen ist, um dadurch Leben hervorzubringen. Und deswegen ist unsere Reaktion so entscheidend. Wie gehen wir mit Bedrängnissen um? Und wir müssen lernen, Acht zu geben und die Anfänge von Selbstmitleid und Klagen und Jammern und Aufbegehren und Rebellieren und Undankbarkeit zu entdecken und zu sagen, nein, die Bedrängnis ist sowieso da. Mein Jammern und Klagen macht die Bedrängnis nicht weg. Also wenn die Bedrängnis sowieso schon da ist, wenn die Probleme da sind, wenn das Schlimme und Schwierige und mich Bedrückende, wenn das sowieso schon da ist, dann will ich, dass es mir dient. Und deswegen werde ich mich disziplinieren. Deswegen werde ich mir Gnade holen vom Herrn. Und ich werde nicht in der Art, die mir so leicht fällt, reagieren mit Selbstmitleid und Jammern und Klagen und den ganzen anderen Zeugs dabei. Sondern ich werde tun, was die Bibel sagt. Ich schaue auf das Unsichtbare. Ich glaube, ich bleibe dabei. Gott ist da. Ich bin in seiner Hand. Und bevor dieses Schreckliche in mein Leben gekommen ist, ist es an Gott vorbeigegangen. Und Gott hat gesagt, ja, das Maß passt. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu heftig und er wird an meiner Hand gehen, er wird richtig reagieren und er wird gestärkt aus dem Ganzen hervorgehen. Gott bemisst die Dinge, bevor sie uns treffen. Aber der Teufel möchte uns sagen, siehst du, es ist die Unachtsamkeit, die mangelnde Fürsorge Gottes, dass dich das überhaupt getroffen hat. Wir müssen aufpassen, dass nicht der Teufel unser Leben interpretiert, sondern dass wir im Glauben bleiben. Wir schauen auf das Unsichtbare. Und das Unsichtbare ist das Herz Gottes, die Güte Gottes. Wir sind in seiner Hand. Und was immer passiert, es wird ein gutes Ende geben. Und er verstand mich und sagte, ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, brauchst du auch nicht. Du musst dir nichts vorstellen, sondern du musst glauben. Und glauben heißt, ich sehe nichts, aber ich vertraue. Ich sehe es nicht, kann es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, aber Gott ist da und Gott ist gut und am Ende werde ich sehen, dass es lauter Güte war. Und jetzt vertraue ich nur, jetzt sehe ich es nicht, aber ich vertraue. Das ist, was die Bibel sagt, wie wir mit Trübsal oder Bedrängnis oder Herausforderung und schwierigen Situationen umgehen sollen. Und das müssen wir einüben. Und deswegen haben wir viele, viele kleine Schwierigkeiten, damit wir an denen üben, damit wir trainiert werden und fit werden für größere Schwierigkeiten. Und an denen noch mehr wachsen, um dann vorbereitet zu werden für noch größere Herausforderungen. Weil Gott hat ein Ziel und sein Ziel ist nicht, es hier uns nett und schön und kuschelig zu machen. Gott hat ein Ziel, das Wesen Jesu in uns hervorzubringen. Das ist sein Ziel. Nicht uns hier ein möglichst sorgenfreies, problemloses, einfaches, angenehmes, bequemes Leben zu geben. Das ist nicht die Absicht Gottes. Die Absicht Gottes ist, das Wesen Jesu in uns hervorzubringen. Und das wird wichtig sein für die Ewigkeit. Und wir vergessen zu schnell, diese 70, 80 oder meinetwegen auch 90 Jahre, die wir haben, ist nur die Vorbereitung für die Ewigkeit. Es geht gar nicht um dieses Leben, es geht um das wirkliche Leben. Und das wird in Kürze für uns alle anfangen. Jahrzehnte, je älter du bist, weißt du das, Jahrzehnte sind nichts. Ja, ihr habt jetzt kleine Kinder, morgen drehst du dich um und die verlassen schon die Schule und sind schon auf der Uni. Morgen. Wirst du sehen. Jetzt denkst du, sie sind so klein, können kaum krabbeln. Morgen sind sie auf der Uni. Und denkst, meine Güte, wo sind die 20 Jahre geblieben? Ja. So ist es. So ist es. Kann man sich in eurem Alter noch nicht vorstellen, aber es ist so. Glaub es mir. Als mir das gesagt wurde, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber das ist so. So ist es. Ja. So, die Schriftstelle eben war hier. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge wirken zum Guten. Nicht alle Dinge sind gut, aber sie wirken mit zum Guten. Sie sind im Gesamtkonzept Gottes und er hat eine Strategie, hat einen Plan dahinter. Und dieser Plan heißt, das Wesen Jesu kommt in uns hervor. Das ist Gottes Ziel. Gott wird geehrt, wenn seine Kinder das Wesen Jesu immer mehr tragen, dann wird Gott geehrt. So verherrlichen wir Gott. Und er gebraucht die Dinge, die der Feind in unser Leben bringt, tatsächlich mit bösen Absichten, uns fertig zu machen, uns depressiv zu machen, uns hoffnungslos zu machen, uns zu entmutigen, uns zu brechen, uns zum Aufgeben zu bringen. Der Feind bringt diese Dinge aus diesen Gründen in unser Leben. Ja? Und Gott ist so souverän und so groß, er sagt, ich könnte das stoppen. Er könnte es so machen und den Teufel von diesem Planeten jagen, was er eines Tages tun will. Tut er jetzt nicht, sondern er sagt, den brauche ich noch. Den spanne ich ein in meine Pläne. Die ultimative Frustration des Teufels ist, dass er in den Kindern Gottes, die hören und gehorchen, Heiligung hervorbringt. Das ist der ultimative Missbrauch des Teufels, dass er mitwirkt an der Vollendung der Heiligen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir das glauben, dass wir Acht haben auf unsere Reaktion, dass wir Acht haben, wie wir uns sehen, wie wir mit diesen Dingen umgehen, ja, und dass wir tun, was die Bibel sagt, dass wir in allen Situationen danken. Das Böse ist böse. Ja, und wir müssen nicht irgendwie verdreht werden im Kopf und sagen, das Böse ist gut. Nein, das Böse ist böse. Aber weil Gott größer ist und weil wir mit ihm kooperieren und nicht mit dem Feind, benutzt er das Böse, um Gutes hervorzubringen in uns. Ja, so wie Josef das am Ende sagte zu den Brüdern, die wirklich schlimm mit ihm umgegangen sind. Ihr gedachtet es böse zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Das Geheimnis von Josef, dass er nicht aufgab, war, er sah sich nie in der Hand von Menschen. Er sah sich in der Hand Gottes. Als er gefangen genommen wurde, in den Brunnen geworfen wurde, als Sklave verkauft wurde, es wäre ein leichtes gewesen. So, jetzt bin ich in der Hand dieser elenden, brutalen Sklavenhändler. Als er im Gefängnis war, hätte er sagen können, jetzt bin ich in der Hand von diesem furchtbaren Gefängniswärter. Aber er sah in allen Situationen sich in der Hand Gottes und wusste, Gott hat einen Plan, Gott hat ein Ziel und es wird ein gutes Ende geben. Daran hat er festgehalten, bis er gesehen hat nach Jahrzehnten, bis er gesehen hat, was Gott ganz am Anfang ihm gezeigt hat, dass er ein Segen werden würde für sein ganzes Volk, für seine ganze Familie und daraus ist ja dann schon ein ganzes Volk geworden. Und er kam in die Berufung hinein, er kam in seine Bestimmung, weil er durch all diese Prüfungen gegangen ist und sich bewährt hat. Und sich geweigert hat, das auf menschliche Weise zu sehen und zu reagieren. Und das sehen wir nicht nur bei Josef, das würden wir auch sehen bei David, das sehen wir bei vielen Vorbildern des Glaubens, dieses Prinzip. Und jetzt will ich noch einmal zurück, das war der erste Teil, der einfache Teil. Jetzt will ich noch einmal zurück zu dem Wort vom Anfang von Jesus und will das versuchen ein bisschen zu erklären. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich nehme es vorweg und dann erkläre ich es. Der Trost liegt daran, weil Jesus überwunden hat, kann ich jetzt auch überwinden. Weil er überwunden hat, bin ich jetzt instand gesetzt, auch ein Überwinderleben zu führen. Das Überwinderleben hat nichts mit Anstrengungen zu tun, das hat nichts irgendwie mit deinen Kräften zu tun, das Überwinderleben hat nur etwas zu tun mit Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 14, glaube ich. Ja? So, Jesus sagt, er hat die Welt überwunden und wir überwinden auch die Welt. Ja? Wenn du das mal studierst, überwinden, dann wirst du feststellen, dass es nur drei Bereiche gibt, in denen wir überwinden sollen. Das ist die Sünde, die Welt und der Teufel. Nur diese drei Bereiche. Drei ist überschaubar, nicht wahr? Nicht 20.000, nur drei Bereiche. Ja? Und Jesus nachzufolgen heißt, Überwinder zu werden in diesen drei Bereichen. Sünde, Welt und Teufel. Na? Und dieses Überwinden geschieht durch Glaube. Ja? Und Glaube hat Inhalte. Glaube ist nicht einfach, ich glaube, ja, ich glaube, dass ich glaube, sondern man glaubt konkrete Tatsachen, man glaubt bestimmte Aussagen, man glaubt Inhalte. So, was ist der Glaube, der die Welt überwindet? Gute Frage, das werde ich jetzt beantworten. Zumindest versuchen. Wir starten mit Epheser Kapitel 1. Und das ist der schwierige Teil, wo man sehr gut zuhören muss und wo man hinterher sehr viel zu beten hat. Monate und Jahre zu beten hat. Und es wird klarer und klarer werden. Und Gott bewirkt eine Sicht in uns. Und diese Sichtweise befähigt uns zu glauben. Epheser 1, ihr kennt diese Passage, aber ihr sollt sie noch mehr kennenlernen. Dieses wichtige Gebet von Paulus, dass er betet, damit die Gemeinde in tiefere Dimensionen der Gemeinschaft mit Gott, der Erkenntnis Gottes hineinkommt. Und er betet dort, dass sie geöffnete Augen bekommen, erleuchtete Augen des Herzens, um Gott kennenzulernen, und dann wird das aufgeschlüsselt in verschiedene Bereiche, die alle dazu beitragen, Gott kennenzulernen. Vers 18, die Hoffnung unserer Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und die überragende Größe, Vers 19, seiner Kraft an uns ist, den Glaubenden. Hier sagt Paulus, durch den Dienst des Heiligen Geistes sollen wir etwas kennenlernen. Und zwar was? Die überragende Größe seiner Kraft an uns. Und viele Gläubige, die diese Realitäten nicht kennen, sagen, ja, das ist, was ich brauche. Das ist, worum ich bete, dass Gott mal mit seiner Kraft in mich hineinkommt und dass ich die Kraft erlebe. Und das ist nicht, wovon Paulus geredet hat und wofür Paulus gebetet hat. Paulus betet nicht, dass du irgendwann Kraft bekommst, sondern er betet, dass dir die Augen aufgetan werden über die Kraft Gottes, die in dir und in uns, in allen wahren Gläubigen, wirksam geworden ist. Und wir denken ja, wenn eine gewaltige Kraft in uns wirksam geworden wäre, das hätten wir mitgekriegt. Das würden wir schon wissen. Ja, und unser Zustand beweist, diese Kraft liegt noch in der Zukunft und darauf warte ich und dafür bete ich und dafür kämpfe ich. Und Paulus hat eine total andere Sicht. Er sagt, da ist etwas Gewaltiges in uns passiert. Gott hat eine gewaltige Kraft in uns hineingelegt. Und was wir brauchen, ist nicht Krafterfahrung, sondern eine Offenbarung, das heißt geöffnete Augen, ein geistiges Verständnis, was das für eine Kraft ist und was die in uns getan hat. Wir denken ja, wenn eine mächtige Kraft gewirkt hat, wir hätten es wahrgenommen. Hier geht es um geistliche Dinge, die man mit menschlichen Sinnen und Gefühlen und so weiter überhaupt nicht registrieren kann. Es geht um eine geistliche Realität und das bedeutet, die ist sehr, sehr real, aber wir sind nicht vorbereitet, in der geistlichen Welt Dinge wahrzunehmen und zu erkennen und zu erfassen und uns anzueignen. Und darum müssen die Augen des Herzens uns aufgetan werden. Wir brauchen den Dienst des Heiligen Geistes. Und eins seiner wesentlichen, grundlegenden Dienste ist Offenbarung. Er ist der Geist der Offenbarung. Er offenbart uns das Heil. Er offenbart uns das Wesen Gottes. Er offenbart uns, was Christus für uns getan hat und was das bedeutet. Offenbarung heißt, der Schleier wird weggenommen. Wir fangen an zu sehen, was wir vorher nicht gesehen haben. So eine überragende Kraft an uns den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und jetzt wird beschrieben, damit wir eine Vorstellung bekommen, was das für eine Kraft ist. Vers 20. Die Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. So die Kraft, von der Paulus redet, die in dir wirksam wurde, hat Christus aus den Toten auferweckt. Das ist, was er hier sagt. Daran bekommen wir eine Ahnung, was das für eine Macht ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Vorgang, diesen geistlichen Vorgang, diese Revolution verstehen. Was bedeutet das? Dass Christus aus dem Tod, aus den Toten auferweckt worden ist. Und ich möchte schon jetzt die Betonung darauf legen, hier steht Auferweckung, nicht Auferstehung. Wenn du den Unterschied zwischen Auferweckung und Auferstehung nicht verstehst, verpasst du die ganze Botschaft. Du musst begreifen, dass ein Unterschied besteht zwischen Auferweckung und Auferstehung. Auferstehung ist das, was Ostermorgen passiert ist, als Jesus, sage ich mal ein bisschen salopp, zum Grab zurückging und die Leiche abgeholt hat. Und in einem Augenblick die Leiche wieder lebendig wurde. Und zwar mit göttlichem Leben. Und da ist ein Riesenunterschied zwischen der Auferweckung oder dem zum Leben kommen von Jesus im Vergleich zu Lazarus. Als Lazarus aus dem Grab kam, war das nur ein Aufschub. Irgendwann musste er wieder rein. Als Jesus aus dem Grab kam, war etwas Wesentliches anders. Und der Tod hat seine Macht verloren. Jesus hat den Tod überwunden. Und als Jesus aus dem Grab kam, er hat nie wieder zurückgemusst, sondern er hat den Tod besiegt, den Tod entmachtet. Durch die Auferweckung. Und ich will erklären, was das bedeutet. Die Bibel redet davon, dass es einen Zustand gegeben hat, nach dem letzten Atemzug, nachdem mein Gott, warum hast du mich verlassen, nach seinem Sterben, des physischen Sterben am Kreuz, hat es eine Phase gegeben im Leben Jesu, wo er unter der Herrschaft des Todes war. Das ist, was die Bibel sagt. Das heißt, in Römer 6 an einer Stelle, habe ich den Vers hier wieder nicht, der Tod, da ist von der Auferstehung Jesu die Rede, der Tod herrscht hinfort nicht mehr über ihn. Wenn Sprache etwas bedeutet, dann bedeutet es, es gab eine Zeit, wo der Tod über Jesus geherrscht hat. Ja? Wenn du sagst, ich fahre nie mehr nach Mallorca, dann weiß ich, du warst schon mal da. Ich sage, ja, wie hat's dir da nicht gefallen? Du sagst, ich weiß nicht. Ich sage, wieso? Du weißt nicht. Ja, ich war noch nie da. Ich sage, hallo. Dann darfst du nicht sagen, ich fahre nie wieder hin, weil du noch nie da warst. Ja? Wenn es heißt, der Tod herrscht hinfort nicht mehr über ihn, dann gab es eine Phase im Leben von Jesus, wo der Tod über ihn geherrscht hat. Und hier müssen wir sehr genau denken. Tod ist etwas anderes, als was die Welt und die meisten Christen, die ein weltliches Denken haben, über Tod denken. Sie denken, Tod ist, jemand liegt in der Kiste und atmet nicht mehr und ist irgendwie wie im Koma und ist nicht da. Tod ist eine sehr reale Existenz, aber eine sehr schreckliche und keine sehr gesegnete. Du siehst das in dem Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus. Da haben wir einen Blick, der Vorhang wird beiseite gezogen und da siehst du, der ist ganz schön lebendig. Der kann sich erinnern, was er in seinem Leben gemacht hat, der kann sich erinnern an seine Verwandten, der kennt Namen, der kennt Leute, der kann sich an Mose erinnern und alles Mögliche. Ja, so der ist tot, aber ganz schön lebendig. Ja, wir müssen begreifen, Tod ist getrennt sein von Gott. Tod ist nicht mehr existent. Tod ist getrennt von Gott. Als Adam im Paradies war und Jesus sagt, von diesem Baum dürft ihr nicht essen. An dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sterben. Dann haben sie gegessen und dann was? Sie lebten weiter. Aber aus Gottes Sicht sind sie gestorben. Bloß wir sehen sie weiter im Garten rumlaufen, vor Angst sich in den Busch verstecken und mit Gott reden und wir denken, ja, die leben ja noch. Für Gott sind sie gestorben, weil wir nicht begreifen, was Tod ist. Unsere Vorstellung von Tod ist total anders, als was die Bibel über Tod denkt. Tod ist die ultimative Trennung von Gott. Tod heißt nicht mehr existent. Tod heißt total getrennt von Gott. Ja. Das ist, was mit Adam passiert ist, als er gesündigt hat. Und das ist, was mit allen Nachkommen von Adam passiert ist. Deswegen sagt die Bibel von deiner Zeit vor der Bekehrung, du warst tot in den Sünden. Du sagst, ja, aber ich war ja mächtig lebendig. Ja. Aber Gott sieht deinen Zustand in der Zeit und er sagt, du warst tot. Ja. Tot heißt nicht existent. Tot heißt vollständig getrennt von Gott. Das war unser Zustand. Und weil Jesus unser Erlöser ist, ist er bis auf dieses Niveau herabgekommen. Er hat nicht nur physische Qualen am Tod für uns erlitten, sondern hat den geistlichen Tod erlitten. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 24. Dort predigt Petrus über Jesus und er sagt, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen oder die Schmerzen des Todes aufgelöst hat. Wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. So, es gab eine Zeit, wo Jesus im Griff des Todes war, von Schmerzen des Todes wird hier geredet. Und dann kam Gott und hat Jesus auferweckt, quasi aus diesem Bereich herausgeholt. Hier steht Auferweckung, nicht Auferstehung. Und da ist ein wesentlicher Unterschied, wie wir gleich noch sehen werden, zwischen Auferstehung und Auferweckung. Ein wesentlicher Unterschied. Das wird nicht miteinander verwischt oder irgendwie gleichgesetzt oder so. Das erste, was passiert ist mit Jesus, er wurde auferweckt. Und weil er auferweckt wurde, das heißt wieder zum Leben zurückgebracht, wieder in Kontakt mit Gott gebracht. Er hat das Leben aus Gott neu empfangen. Deswegen konnte er zum Grab gehen und die Leiche abholen. Nur weil er schon Leben in sich hatte, konnte er in diesen toten Körper hinein und der tote Körper konnte nicht anders als total lebendig und gleichzeitig verwandelt zu werden. Und mit diesem Körper, der vorher noch als Leiche dort im Grab lag, konnte er danach durch Wände gehen. So der Körper wurde nicht nur wieder lebendig gemacht, sondern transformiert. Ja? Und diese Kraft, die von Gott hineinkam, hat nicht nur die Leiche lebendig gemacht, sondern total verwandelt und eine Fähigkeit gegeben, die es vorher nicht hatte. Ja, das ist, was Lazarus nicht hatte. Ja, wenn Lazarus nach dem lebendig gemacht worden gegen die Wand gelaufen wäre, hätte er eine Beule gekriegt. Ja, er hatte keine Auferstehungskraft. Er hatte nur das normale menschliche Leben wieder zurückbekommen. Und die Uhr tickte und irgendwann muss er wieder rein ins Grab. Aber als Jesus lebendig gemacht wurde, ist eine Revolution passiert. Der Tod war nicht mehr eine Macht. Der Tod war nicht mehr eine Kraft, die ihm irgendetwas anhaben konnte. Deswegen heißt es, der Tod herrscht hinfort nicht mehr über ihn. Es war nicht möglich, dass Jesus vom Tod behalten werden konnte. Dieses Wort im Griechischen ist extrem aggressiv oder stark und es heißt mit Macht festhalten. Er konnte nicht mehr mit Macht festgehalten werden vom Tod. Paulus drückt es in Epheser 4 so aus, Jesus ging in die untersten Örter. Wenn du die Wuppertaler Studienbibel liest dort, dann siehst du, was Luther da erklärt hat, dass Jesus sich gedemütigt hat und den untersten Ort, unter den Tod, ich weiß jetzt nicht genau die Formulierung, wie es dort heißt, aber unter den Tod begeben hat. Das redet von der Zeit, als die Soldaten die Leiche bewacht haben im Grab. Oder die Leiche war im Grab und die Soldaten davor. In dieser Zeit war Jesus im Tod. Tod ist eine Person. Ist kein Zustand. Tod ist eine Person. Und Jesus war unter der Macht des Todes und er wurde von diesem Tod beherrscht. Apostelgeschichte Kapitel 13. Und wir verkündigen euch, Vers 32, wir verkündigen euch die gute Botschaft von der von den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott dieselbe uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Also da ist eine Verheißung, die hat Gott den Kindern uns erfüllt, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jesus wurde nicht in Bethlehem in der Krippe gezeugt, er wurde gezeugt in der Auferweckung. Neues Leben aus Gott, nachdem er vollkommen abgeschnitten war. Und so heißt es auch im Jesaja, abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Vorhin haben wir die Passage gelesen. Ja. Also, wir müssen begreifen, freiwillig hat Jesus sich in die Hände des Teufels begeben und aus eigener Kraft hätte er null Chance gehabt, da wieder herauszukommen. Es war die ultimative Vertrauenshandlung. Also er wusste, wenn er da jemals wieder rauskommen würde, nur weil Gott von außen eingreift. Deswegen ist Auferweckung immer in Passiv geschrieben. Steht niemals, Jesus hat sich auferweckt. Er wurde auferweckt. Jesus wurde auferweckt. Das ist eine Kraft von draußen. Es ist der Heilige Geist als Kraft der Auferstehung, der gekommen ist und im Zustand des Abgeschnittenseins von Gott ihn lebendig gemacht hat. Und indem er das getan hat, hat er in sich ein Leben bekommen, was einfach von der Qualität unschlagbar der Macht der Finsternis überlegen war. Und alle Ketten sind von ihm in einem Augenblick abgefallen. Es war nicht möglich, dass der Tod ihn halten konnte. Ja? Weil die Kraft Gottes ist so viel stärker und sie kamen hinein in das Totenreich und dort ist alles auseinandergeflogen und Jesus ist herausgekommen und keine Macht der Finsternis hat auch nur im geringsten irgendeine Chance gehabt, ihn zurückzuhalten. Das, was Jesus empfangen hat, ist die ultimative Form des Lebens, Auferstehungsleben. Seine Herrschaft begründet sich auf dieses Auferstehungsleben. Ja. Deswegen hat Jesus jetzt keine Kämpfe mit dem Teufel. Manche Christen haben da irgendwie seltsame Vorstellungen. Ja. Jesus hat keine Kämpfe mit dem Teufel. Er ist absolut souverän und entspannt und er weiß, was in ihm ist. Ist so ein Horror für die Macht der Finsternis. Selbst wenn ein Teufel sich da reinschleichen könnte, da oben, der müsste ihm nur zu nahe kommen und er würde von diesem Leben einfach verzehrt werden, einfach in nichts verschlungen werden. Ja? Weil Jesus ist das pure Leben. Ja? Und das einzige Bild, was mir dazu einfällt, ist das Bild von der Raumfahrt, von dem Mondfahrzeug. Ja, ihr wisst, es irgendwann Ende der 60er, 67 oder was, sind die Amis auf dem Mond gelandet. Ja, und haben da ihre Spuren gelassen, Fahne reingemacht und sind da mit ihrem Fahrzeug da, naja, am Anfang haben sie, glaube ich, nicht ein Fahrzeug gehabt, später haben sie dann ein Fahrzeug, aber gut, Mondlandefahrzeug ist da gelandet, ja. So, Frage. Von dem Moment an, wo das Universum also mitbekommen hat, die Amis sind auf dem Mond gelandet, hat die Sonne Sorgen bekommen, das könnte als nächstes mit ihr passieren. Die sind auf dem Mond gelandet, demnächst dann bei mir. Die Sonne hat keine Sorgen bekommen. Warum nicht? Weil die Sonne weiß, dass sie die Sonne ist. Sie ist pure Energie und Hitze. Und sie sagt sich, wenn die nur nah genug an mich herankommen mit ihrem Sonnenlandefahrzeug, dann macht es Piff und das Ding vergast. Das kommt noch nicht mal, das fährt noch nicht mal die Landebeine aus und kommt noch nicht mal in Nähe, weil das so eine Energie, so eine Power, so eine Hitze, das Ding würde einfach verglühen. Da bleibt nichts mehr übrig, überhaupt nichts mehr übrig, ja, weil es von dieser Energie verschlungen wird. Das ist Jesus im Himmel. Deswegen hat er nicht ein Köfferchen in der Ecke zu stehen neben dem Thron mit einem roten Kreuz und mit Aspirintabletten. Ja? Weil Krankheit kann ihn nichts anhaben. Viren können ihn nichts anhaben. Ja? Er ist das Leben. Ja? Und das Leben hat den Tod verschlungen. Okay. Es ist wichtig, dass wir irgendwie dieses Bild haben. Ja. Und jetzt gehen wir wieder zu Epheser. Wir haben eben gelesen, in Kapitel 1, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und zur Rechten in der Himmelswelt gesetzt wurde, hoch über jede Gewalt und jede Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Jetzt gehen wir zu Kapitel 2. Und das fängt an mit auch euch. Und dann steht in meiner Bibel eine spitze Klammer. Hat er auferweckt, spitze Klammer zu, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Was bedeutet die spitze Klammer? Die spitze Klammer bedeutet, das, was in Klammern steht, steht da gar nicht im Text. Ja, wie? Wenn es da nicht steht, dann warum haben sie es dann da hingeschrieben? Du musst begreifen, Epheser 1 bis weit in Kapitel 2 hinein ist ein Satz. Und das Verb dieses Satzes, hat er auferweckt, steht nicht in Kapitel 2, 1, die Unterteilung haben ja auch Menschen gemacht, damit wir uns überhaupt orientieren können, sondern steht in Kapitel 1, Vers 20. Dieses Verb hat er auferweckt, kommt nur einmal vor und es heißt dort also, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und auch euch. So musst du das lesen. Und auch euch. Und weil das so ein Riesensatz ist und weil man da gar nicht mehr durchblickt und nicht fähig ist, solche komplizierten Gebilde zu denken, wie Paulus die gedacht hat, hat man das dann heute unterteilt und dann fängt man nochmal einen Satz von vorne an und dann heißt es, auch euch hat er auferweckt. Aber hat er auferweckt, kommt nur einmal vor. Das heißt, als Christus auferweckt wurde, wurden wir auferweckt. Die Parallele ist absolut zwingend und absolut unauflöslich. Das, was mit uns geschehen ist, ist dasselbe gewesen, was mit Christus geschehen ist oder umgekehrt, was mit ihm geschehen ist, ist auch mit uns geschehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Paulus den Unterschied macht zwischen Auferstehung und Auferweckung. Wir sind nicht mit Christus auferstanden. Noch nicht. Wir werden einmal als letzten Abschluss des Erlösungswerkes und des endzeitlichen Handelns Gottes, wir werden diesen neuen Leib bekommen, wenn Jesus wiederkommt. Ja, dann sind wir auch mit ihm auferstanden. Aber wir sind jetzt schon mit ihm auferweckt. Und nur weil wir auferweckt worden sind, sind wir auch sicher, dass wir auch noch den Rest erleben werden. Ja, das kann nicht mehr aufgehalten werden. Es gibt keine Möglichkeit für den Teufel, das noch zu verhindern. Genauso wie Jesus wurde auferweckt, danach war klar, er wird auch den Körper abholen. Niemand kann das mehr aufhalten, weil Auferweckung ist raus aus den Fesseln des Todes und niemand kann ihn mehr aufhalten, niemand kann ihn hindern. Und wenn wir Offenbarung bekommen, und das ist der ganze Punkt, das ist die praktische Anwendung dieser Botschaft, wenn wir Offenbarung durch den Heiligen Geist bekommen, was es bedeutet, dass wir einen neuen Geist haben, dass es eine göttliche Revolution ist, dass wir, die wir zum Reich Satans gehört haben, von Gott berührt wurden, von Gott etwas eingepflanzt bekommen haben, was uns herauskatapultiert hat aus der Sphäre, aus der Region des Teufels in eine neue Dimension. In uns ist eine Revolution passiert. Deswegen sagt Johannes, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und Überwindung wird in dem Maße unsere Natur, wie wir verstehen, dass wir die Natur eines Überwinders haben. Wir werden nicht Überwinder, weil wir irgendwie uns kräftig anstrengen, sondern wir werden Überwinder, weil wir begreifen, was in uns passiert ist. In uns leben aus Gott. Der Teufel hat keinerlei Handhabe über das Innerste in uns. Er hat Handhabe über den Körper, er hat Handhabe über die Seele, wenn wir nicht lernen zu herrschen, aber er kann nichts tun mit unserem Geist. Und eigentlich Heiligung ist nichts anderes, als dass wir aufhören zu hindern, dass dieses Leben aus dem Innersten überschwappt in die Seele und aus der Seele in den Körper. Das ist es, worum es geht. Aber in uns ist ein Durchbruch passiert, eine Revolution passiert. In uns ist etwas geschehen, was die ultimative Niederlage des Teufels bedeutet. Er hat keinerlei Rechte und Ansprüche mehr an uns. Er kann nicht verhindern, dass wir in die Ewigkeit eingehen. Er hat keinerlei Macht über uns. Deswegen heißt es, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wir überwinden nicht, weil wir irgendwie so unsere letzten Willenskräfte mobilisieren, sondern wir überwinden, weil wir Offenbarung bekommen, was da in uns passiert ist. Leben aus Gott, über das der Teufel keine Macht hat. Und unsere Autorität über den Teufel gründet sich nicht auf laut schreien oder irgendwie versuchen, was nachzumachen, was andere Leute mit dem Teufel machen, sondern auf das Bewusstsein. In mir ist etwas, was er nicht antasten kann. In mir ist etwas, worüber er keine Handhabe hat. In mir ist etwas, wovor er absolute Angst hat. Der in dir ist größer als der, der in der Welt ist. Und unsere Autorität über den Teufel gründet sich in der Offenbarung und in dem Glauben, wer in uns lebt und was für eine Sorte von Leben in uns hineingelegt ist. Und dann können wir sagen, in mir, der in mir ist größer. Der, der den Teufel auf Golgatha und an Ostermorgen besiegt hat, der ist in uns. Und er ist bereit, wieder aufzustehen und sich zu zeigen. Und wir können sagen, Teufel, möchte ihn nochmal treffen. Er ist in mir. Er ist jederzeit bereit, nochmal aufzustehen und dir entgegenzutreten. So, es hat nichts mit uns zu tun. Es hat nur was damit zu tun, dass wir geöffnete Augen bekommen, was für ein absoluter Glutfeuerball da in uns hineingelegt wurde, der völlig außerhalb jeder Möglichkeiten des Teufels ist. Es ist ein Horror für ihn, dem zu nahe zu kommen. Es ist ein Horror für ihn, weil er dem hilflos ausgeliefert ist. Autorität über den Feind, die Fähigkeit zu überwinden, kommt aus Offenbarung. Unser Glaube ist der Sieg. Glaube an das, was Jesus getan hat, und weil Jesus es getan hat, ist es mit dir passiert. Glaube an die Kraft der Auferstehung in dir. Geöffnete Augen, diese gewaltige Größe seiner Macht zu erkennen, die bereits in dir wirksam wurde bei der neuen Geburt. Als du von neuem geboren bist, da war die Sache entschieden. Wir werden niemals den Sensemann treffen. Wer an Jesus glaubt, ist vom Tod, Johannes 5, 24, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir versuchen nicht hindurchzudringen, wir sind schon. Das liegt hinter uns. Der Tod liegt als erledigt irgendwo an der Seite hinter uns. Darüber brauchen wir Offenbarung. Ja, und ihr merkt, wenn ihr das nur hört, irgendwie ist da eine Power da drin. Ja, und wenn ich darüber spreche, jedes Mal, wenn ich über das spreche, ich merke, da ist mehr drin, als was ich bis jetzt gesehen habe und verstehe. Ja, und wir brauchen Offenbarung. Deswegen hat Paulus immer wieder gebetet. Er hat total anders gebetet, als wir heute für eine Gemeinde beten würden. Wir würden beten, oh, gib ihnen doch ein neues Gebäude und segne doch ihre Finanzen und hilf doch, dass die Personaldecke größer wird und dass die böse Regierung nicht so streng ist mit ihnen und dies und das und jenes. Paulus hat total anders gebetet. Er ging ans Zentrum der Geschichte. Die müssen erkennen, was in ihnen deponiert ist. Sie müssen erkennen, was für eine Kraft in ihnen wirksam wurde. Sie müssen erkennen, dass sie Überwinder sind und dass nichts sie aufhalten kann. Darüber brauchen sie Offenbarung. Und diese Offenbarung kommt durch beständiges Gebet. Er sagt, er betet unaufhörlich für diese Dinge. Offenbarung kommt nicht, weil wir es einmal hören, weil wir sagen, ja, war inspirierende Predigt oder weil wir einmal dafür gebetet haben, sondern es muss permanent dafür gebetet werden. Warum? Weil permanent der Geist der Welt nach uns greift und uns einlullen will und uns wieder blind machen will für geistliche Realitäten. Der Feind versucht ständig einen Schleier, eine Decke, einen Nebel auf uns zu werfen, dass wir geistliche Realitäten nicht sehen. Und wir steuern dagegen, indem wir für uns und füreinander permanent beten, dass Gott seinen Geist gibt. Ihr habt nicht, weil er nicht bittet, sagt Jakobus. Wir müssen darum bitten. Gott will es tun, aber er tut es nicht ohne unseren Willen und ohne unser Gebet. Wir müssen bitten, dass er diesen Geist der Offenbarung sendet und dass die Augen des Herzens erleuchtet werden. Und eins dieser wichtigen Dinge, die wir dort sehen sollen und die alle helfen, Gott zu erkennen. Eins dieser wichtigen Dinge in der Aufzählung von Paulus, von diesen drei Dingen dort, ist die überragende Größe seiner Kraft an uns, die schon wirksam wurde. Und wenn wir das tun, wird unsere Sicht vom Leben, unsere Sicht vom Teufel, unsere Sicht von Bedrängnissen und Schwierigkeiten und so weiter sich grundlegend verändern. Und wir können im Glauben überwinden. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der Offenbarung gibt, der Licht gibt, der Klarheit bringt, der den Grauschleier des Unglaubens zerreißt, der uns in das hineinbringt, was wirklich die Wahrheit ist. Wer du bist, was das Kreuz ist, was mit dem Teufel passiert ist, was mit dem Tod passiert ist, was mit uns passiert ist, was die neue Geburt ist, was es heißt, wir haben das Leben aus Gott in uns. Wir bitten dich, dass du uns Hunger gibst nach diesen Dimensionen, dass du uns Hunger gibst und dass wir beharrlich werden zu beten für uns und füreinander und dass uns die Augen aufgehen, über was für ein gewaltiges Werk die neue Geburt ist, die du uns geschenkt hast, was es bedeutet, dass wir rauskommen aus allen krampfhaften Bemühungen von außen nach innen uns irgendwie verändern zu wollen, sondern begreifen, von innen nach außen arbeitest du. Das, was du hineingelegt hast, sollen wir nur nicht aufhalten und stören, sondern frei fließen lassen. Hinein in unser Denken, hinein in unsere Wahrnehmung, hinein in unsere Gefühle, hinein dann auch über unsere Seele hinaus in unseren Körper. Wir danken dir für deine gewaltige Macht. Wir danken dir, dass du durch Offenbarung neue Dimensionen der Autorität freisetzen wirst und unseren Glauben stark machst. Was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir gehören zu dir, wir gehören zum Himmel. Wir sind mit Christus in himmlische Örter versetzt und der Feind ist unter unseren Füßen. Hilf uns, das zu verstehen als Einzelne, als Gemeinde, dass wir anfangen zu herrschen, dass wir anfangen, mit dem Feind so umzugehen, wie du sagst, dass wir es tun sollen. Dass wir wirklich in das hineinkommen, was Paulus sagt, dass wir stark werden in der Macht seiner Stärke. Und diese Macht seiner Stärke, die hast du in uns wirksam werden lassen und hast uns erhoben. Und der Feind ist unter unseren Füßen. Und wir haben etwas, was er uns nicht rauben kann. Wir haben etwas, was die Garantie ist, dass wir es bis zum Ende schaffen werden. Und dass die Ewigkeit und die ewige Gemeinschaft mit dir, dass es unseres ist. Wir danken dir für deine Kraft in uns, die uns freisetzt von dem Nebel und von der Verwirrung und dem Durcheinander. Und wir unsere wahre Identität als Söhne und Töchter erkennen und ergreifen und lernen, als Überwinder zu leben, weil dazu sind wir geboren. Und wir danken dir. Halleluja. So sende deinen Geist. Mach uns hungrig, mach uns begierig und lass uns dieses Gebet beten, damit du Gelegenheit hast, uns die Augen aufzutun und dein Werk in uns zu tun, uns zu zeigen, was schon Gewaltiges passiert ist und wer wir sind durch Golgatha. Halleluja, Halleluja, wir danken dir. Halleluja, Halleluja, Amen. Amen.